Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Einen schönen guten Tag. Wir begegnen heute dem großen Fotografen Jim Rakete, der jetzt auch am Theater Regie führt, mit einem Klassiker von Samuel Beckett. Gleich sprechen wir aber erstmal mit Lamin Leroy Djiba, der für seine TV-Serie Schwarze Früchte gefeierte Autor und Schauspieler, zeigt sein neues Theaterstück Die Zwillinge am Berliner Maxim-Gorki-Theater. Die ARD-Serie Schwarze Früchte war ein Hit beim Publikum und bei der Kritik gleichermaßen. Die Geschichte um einen jungen Mann, der schwarz und queer ist und sich in einer schwierigen Lebensphase durch Hamburg schlägt, wurde mit Preisen ausgezeichnet und dafür gelobt, wie realistisch und klischeefrei sie vom Leben junger schwarzer Menschen in Deutschland erzählt. Geschrieben und produziert hat Schwarze Früchte Lamin Leroy Djiba, der auch die Hauptrolle spielt. Was vielleicht weniger bekannt ist, Lamin Leroy Djiba schreibt auch fürs Theater und jetzt gibt es ein neues Stück von ihm, Die Zwillinge, das heute Abend am Berliner Maxim-Gorki-Theater Uraufführung hat. Herzlich willkommen, Lamin Leroy Djiba.
Hallo, danke für die Einladung.
Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur, Produzent und eben auch Dramatiker. Und das eben nicht erst mit Die Zwillinge, sondern Sie waren auch schon vor knapp 3 Jahren beim Heidelberger Stückemarkt mit Ihrem Text Doppeltreppe zum Wald. Welche Rolle spielt das Theater für Sie persönlich in Ihrer Arbeitsbiografie?
Mit Theater hat für mich eigentlich ja die Arbeit als Geschichtenerzähler angefangen und auch als Schauspieler. Also als ich ein Kind war, war das Ziel immer, irgendwann im Theater zu spielen oder vielleicht auch zu schreiben. Dann sind andere Sachen auch entstanden, wie Film und Fernsehen, aber ich freue mich total, jetzt auch wieder im Theater arbeiten zu können.
Mhm. Sie sind für Schwarze Früchte unter anderem für die sehr geschliffenen Dialoge gelobt worden. Und ich habe gelesen, Sie haben in den USA studiert, in New York. Und da stelle ich mir vor, dass das vielleicht auch eine Fähigkeit ist, die man von dort mitbringt, weil ja die US-Serien zum Beispiel auch immer für diese echt guten Dialoge gelobt werden, was in deutschen Serien teilweise ein bisschen schwieriger ist. Ist das sowas, was Sie von dort mitgenommen haben, dieses Talent für gute Dialoge?
Ich glaube, dass Improv, also so Improv-Comedy auch viel, aber auch wie Theatertexte geschrieben sind im amerikanischen Kontext, mich, glaube ich, schon voll geprägt haben. Und für mich sind auch Theatertexte auch beim Schreiben von Drehbüchern voll relevant. Also sehr genau zu schreiben, wo Leute einsetzen, wo Überlappungen sind und auch wirklich so ganz eigene Idiolekte für Figuren zu bauen. Ja, das Ziel war immer für Schwarze Früchte, dass die Dialoge sich irgendwann improvisiert anhören. Und das war auf jeden Fall sehr viel Arbeit und sehr viel Ausprobieren und immer wieder Überarbeiten.
Das neue Stück heißt Die Zwillinge. Es geht um zwei Zwillingsbrüder, von denen der eine schwarz, der andere weiß gelesen wird. Es gibt einen Todesfall, möglicherweise einen Mord. Das Ganze spielt zwischen so einem Jahrmarktshintergrund und einer Filmproduktion, die über diesen Fall entstehen soll, ein Dokumentarfilm. Was ist das für ein Stück? Es klingt fast ein bisschen wie ein Krimi.
Ja, es hat auf jeden Fall True Crime Aspekte. Also es fängt an mit dieser Prämisse, dass es um zwei Zwillingsbrüder geht, wo der eine schwarz gelesen wird und der eine weiß und der eine den anderen umbringt. Und eine Drehbuchautorin will daraus einen Film machen, weil sie darin so viel mehr sieht als nur in Anführungsstrichen der Mord, sondern sie sieht da drin eine eigentlich Allegorie für strukturelle Gewalt und versucht das zu untersuchen. Und das verfolgen wir in dem Stück, weil das sehr schwierig ist und sie sich da drin auch letztendlich verheddert.
Das heißt, es spielt ein bisschen mit Genre, aber es ist eigentlich doch was anderes?
Es spielt auf jeden Fall mit Genre. Ich glaube auch Joanna Tischkau, die Regisseurin, hat da auch viel mit zu tun. Sie ist auch voll interessiert, glaube ich, an so popkulturellem Wissen und wie das irgendwie auch unser Verhalten prägt. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall auch eine Matrioschka-Puppe auf eine gewisse Art. Also es gibt diesen Fall, dann gibt es die Drehbuchautorin, die einen Film darüber machen wird. Dann gibt es den Film, der letztendlich gemacht wird, der anders ist, als was sie geschrieben hat. Und dann gibt es aber auch eine Instanz, die auf die Drehbuchautorin selbst schaut und sie überwacht eigentlich. Und dann gibt es noch eine weitere Instanz, die eigentlich auf das ganze Stück schaut. Also das war sozusagen so die Struktur, mit der ich gearbeitet habe beim Schreiben.
Hm. Diese Figur der Drehbuchautorin ist ja interessant, weil man dann natürlich auf die Idee kommt, das muss irgendwie Parallelen zu Ihnen haben. Die hat auch mit Rassismus zu kämpfen rund um diese Produktion. Wie viel von Ihren eigenen Erfahrungen als schwarzer Autor im Film- und Theaterbetrieb fließt fließt da rein in so eine Rolle?
Ich glaube, alles, was ich schreibe, fühlt sich für mich persönlich an, aber ich bin auf jeden Fall kein autofiktionaler Autor oder so, dass ich sehr konkret, was mir passiert ist, aufschreibe. Aber ich würde sagen, alle Sachen, die ich schreibe, haben mit mir zu tun irgendwie oder auch mit meinem Blick auf die Welt oder so. Aber ja, das, was passiert ist, ist Fiktion. Aber darum geht es auch voll viel im Stück. Also auch, wie ja man auch Fiktion baut oder wie nah man auch an die eigene Geschichte rangeht und was das auch mit anderen Leuten zu tun hat. Aber mir ist es total wichtig, unterschiedliche Perspektiven extrem ernst zu nehmen und auch Perspektiven, die ja nicht meine eigenen sind, zu schreiben und ja, da alles zu geben, dass sie so authentisch und komplex wie möglich sind.
Zu schreiben und ja auch zu spielen. Also es ist ja auch was Interessantes an Ihrer Arbeit, dass Sie sich selber auch Rollen schreiben, die Sie dann auch spielen. Womit hängt das zusammen? Fehlen die guten Rollen einfach und Sie müssen sie sich selber schreiben? Oder ist es auch die Lust, für sich selber genau das Richtige dann zu finden und auch spielen zu können?
Ja, ich glaube, das hat sich in meinem Schauspielstudium so ergeben. Also im Schauspielstudium habe ich auch schon viel auch kollektiv geschrieben und wir haben Stücke aufgeführt und das war eigentlich voll normal irgendwie, dass wir auch dann unsere eigenen Texte performt haben und das habe ich dann nach dem Studium auch weiter so gemacht. Also für mich gibt es gar nicht so einen krassen Unterschied zwischen Spielen und Schreiben. Für mich sind die Sachen voll miteinander verbunden.
Es ist eine interessante Figur, dieser Bruder, dieser eine Bruder, Ricardo, den Sie spielen, glaube ich, an dem Abend. Das ist zugleich derjenige, der dieses Mordes verdächtigt wird und der zugleich eine absolute Empathiefigur in dem Text ist, so wie ich ihn gelesen habe. Also es gibt da sehr viel Zärtlichkeit auch, die für diese Figur rüberkommt. Was war Ihnen daran wichtig in dieser Charakterisierung?
Ich glaube, es geht voll viel in dem Stück darum, wie man glaubt oder wie man Menschen auch deutet. Also unterschiedlich von der Figur Ricardo, aber auch der Drehbuchautorin Melanie selber. Ja, ich glaube, mir war total wichtig, dass man jede Figur auf eine gewisse Weise versteht, dass man sicherlich nicht alles, was sie machen, gut findet, aber dass man vielleicht manchmal so Fenster sieht und Dinge nachvollziehen kann.
Besonders ist ja auch, dass Sie diese Texte schreiben, also diese Drehbücher oder diese Stücktexte, dass Sie darin Figuren für sich als Schauspieler anlegen, dass Sie dann teilweise auch als Produzent agieren im Fall der Serie. Regie führen Sie aber in beiden Fällen, sowohl in der Serie als auch hier bei Die Zwillinge, nicht selber. Ist das für Sie wichtig, da dann zu sagen, diese eine Instanz, die gebe ich lieber ab, da muss dann auch mal wer anders drauf schauen?
Absolut, ich finde es total toll zu sehen, wenn eine Regieperson dann den Text, den man geschrieben hat, wo ich eine bestimmte Vision hatte und dann was anderes draus macht. Also das ist voll der spannende Prozess. Und ich glaube auch, dass, weil ich die Möglichkeit habe, selber auch zu entscheiden, wer die Stücke inszeniert oder die Arbeiten, die ich mache, kann ich da voll gut loslassen, weil das sind Leute, die ich extrem feiere, wie ja Joanna Tischkau in diesem Fall oder andere Personen in anderen Projekten.
Joanna Tischkau, genau, das ist die Regisseurin heute Abend von Die Zwillinge. Sie hatten es schon gesagt, das ist eine Regisseurin, die vom Tanz kommt, die sehr popkulturell arbeitet. Was gefällt Ihnen an ihrer Arbeit?
Ich bin eigentlich voll lange schon Fan von ihr. Ich habe sie vor einigen Jahren das erste Mal Karneval gesehen. Wir waren beide zur selben Zeit in Oberhausen, aber in unterschiedlichen Produktionen. Und ich fand es extrem interessant, wie sie ja die Welt eigentlich untersucht und auch Race im deutschen Kontext auf eine sehr komplexe Art und Weise ja untersucht und Comedy und also Humor ist ein großer Aspekt auch von ihrer Arbeit. Sie geht auch Risiken ein mit Versuchen und das versuche ich auf jeden Fall auch und ich war total gespannt zu sehen, was sie mit einem meiner Texte macht.
Und dann kann man dieses Aufeinandertreffen heute Abend erleben am Berliner Maxim Gorki Theater. Die Zwillinge in der Regie von Joanna Tischkau und geschrieben und in der Hauptrolle gespielt von Lamin Leroy Jibba. Vielen Dank für den Besuch hier bei Rang 1 und eine sehr schöne Premiere wünsche ich.
Danke für die Einladung.
Jim Rakete ist einer der bekanntesten deutschen Fotografen der Gegenwart. Vor allem für seine ausdrucksstarken Porträts von Prominenten ist er berühmt geworden, darunter natürlich auch viele Theaterkünstler. Auch den großen Samuel Beckett hat Jim Rakete einst fotografiert. Das ist 50 Jahre her und jetzt tauscht der Fotograf von damals quasi die Rollen. Jim Rakete wird nämlich Regisseur und inszeniert Beckets Stück »Das letzte Band« am St. Pauli Theater in Hamburg. Warum Rakete jetzt mit immerhin 75 Jahren sein Regiedebüt gibt und was es mit einem alten Beckett-Text Neues hinzufügen will, hat Jonas Chiora bei einem Probenbesuch für uns herausgefunden.
Es hat lange gebraucht, bis sich Jim Rakete an eine Inszenierung fürs Theater herangewagt hat. 75 Jahre. Dazu eine Karriere als Fotograf, Musikmanager und Dokumentarfilmer. Den Theatertext Ismene, Schwester von, hat er bereits in einen Film verwandelt, nun also Regie fürs Theater. Wieso gerade jetzt?
Ach, im Leben eines Geschichtenerzählers kommt man doch immer wieder an verschiedene Ecken, wo man dann etwas Neues für sich entdeckt. Ich habe es immer so gehalten, dass ich geschaut habe, wo ich reinpassen könnte, was ich übernehmen könnte.
Gemeinsam mit dem Schauspieler Christian Redl konzipiert er den etwa einstündigen Abend. Für Rakete eine Zusammenarbeit, die eine ganz bestimmte neue Freiheit mitbringt.
Es ist auch ein anderes Erlebnis. Dieses vertrauensvolle Zusammenarbeiten ist halt einfach auch ein großer Spaß, weil man darf Fehler machen.
Sich das entgehen lassen! Mein Gott!
Christian Redl steht als Protagonist Crab auf der Bühne. Ein alternder Schriftsteller, der auf sein Leben zurückblickt und sich an sein jüngeres Ich erinnert. In der Originalfassung hört Crab sich Tonbänder von früher an und kommentiert sie.
Gott sei Dank ist das wenigstens alles aus und vorbei.
Redl und Rakete, zwei gesetzte Herren, die mit Crab zurückschauen auf ein Künstlerleben und dabei zentrale Themen besprechen wollen. Zum Beispiel, wie man zurechtkommt mit einem vergeblichen Verzicht auf romantische Beziehungen für eine Karriere, die am Ende scheitert.
Wie man eben das aushält, das hat mich interessiert. Also wie widerborstig ist man dann trotzdem noch? Oder versinkt man in Asche und verglüht?
Fragt sich Christian Redl. Neben dieser Lebensentscheidung geht es für Jim Rakete auch noch darum, wie sehr sich Menschen belügen, die sich erinnern. Genauso wie sein Protagonist Crab.
Wir machen das, um uns zu schützen, lügen wir uns was vor. Und die ganz große Erkenntnis in diesem Stück ist ja, dass man plötzlich sieht, dass er sich das nicht länger vormachen kann.
Schon viele Schauspieler haben sich an dem Stück abgearbeitet. Der Text ist ein Monolog, in dem ein alter Mann eine Lebensbilanz zieht. Eine gute Vorlage, um gegen Ende der Karriere zu glänzen, nur wirkt der Plot heutzutage etwas stereotyp. Rakete will die alten Inszenierungen nicht kopieren. So erkennt man in seiner Version jedenfalls die Handschrift des Fotografen mit Filmerfahrung. Statt Tonbänder aus Crabs Vergangenheit gibt's bei Rakete Videoaufnahmen, die immer wieder unterbrochen werden.
Die Erde könnte unbewohnt sein. Und von einer Seite zur anderen.
Auf der Bühne steht ein großer schwarzer Schreibtisch, darauf eine Kamera und ein Bildschirm. Das Bühnenbild ist schlicht. Auf dem Bildschirm sieht man den jüngeren Crab. Aufnahmen von Redl mit schwarzer Perücke und nachbearbeiteter Stimme, damit er jünger klingt.
Ich habe mir überlegt, eben seit Corona haben wir einfach gelernt, dass zum Beispiel das Fernsehmedium im Wesentlichen funktioniert wie Skype. Und deshalb habe ich das Tonbandgerät ersetzt durch einen Bildschirm. Und deshalb ist es jetzt ein Pseudo-Zwei-Personen-Stück geworden, weil die Vergangenheit spricht mit ihm.
Die Aufnahmen sind bereits im letzten Jahr in einem Berliner Studio entstanden. Schon dort haben Rakete und Redl nur zu zweit gearbeitet. Die intime Arbeitsweise setzt sich auch bei den Proben fort. Rakete, Redl und Regieassistent Felix Bachmann sind zu dritt und erarbeiten das Stück allein. Für Redl ist Input von außen aber auch nicht notwendig. Er findet vor allem Gefallen an der pragmatischen Regiearbeit von Jim Rakete.
Der macht so gute Vorschläge, ja, die auch sozusagen schauspielerisch sozusagen wertvoll sind, weil sie umsetzbar sind, weil man sagt, dann kann ich was anfangen. Und das bringt der Sache noch mehr. Das gibt der Sache Fleisch und Fett.
Redl soll in Hamburg einen gescheiterten, aber keinen kraftlosen Crab verkörpern. Jim Rakete sieht in seinem Protagonisten, so sagt er, ein Raubtier, mit dem zu rechnen sei. Wie in der Vorlage ist er zwar seinem Scheitern ausgeliefert, zerbricht aber nicht daran.
Bei uns gibt es am Ende einen sehr begründeten Hoffnungsschimmer, den es im Original gar nicht gibt.
Und aus seinem Regiedebüt nimmt Rakete auch einen persönlichen Hoffnungsschimmer mit. Er hatte nämlich Spaß an der Produktion.
Für mich ist ein Riesengewinn, weil ich habe jetzt so ein Leben als Profi hinter mir, wo nie was schiefgehen darf. Und jetzt sitze ich hier und fühle mich einfach sehr viel besser.
Wenn es Jim Rakete am Theater also so gut gefällt, wer weiß, vielleicht trifft man den Fotografen noch öfter als Regisseur im Theater.
das schöne Gefühl, nochmal Anfänger sein zu dürfen, auch mit 75. Der Fotograf Jim Rakete inszeniert erstmals am Theater, nämlich Samuel Beckett's Das letzte Band. Premiere am St. Pauli Theater in Hamburg ist am 12. Februar. Und für uns von den Proben berichtete Jonas Kiora.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Bühnenbildnerin und Vorständin des Szenografiebunds, Theresa Monfaret. Sie erinnert sich an einen echten Aufstand.
Meine geniale Stelle, die mich in meinem feministischen Kampf so sehr wieder ans Theater hat glauben lassen, war in der Hamburger Wiederaufnahme von Die Wut, die bleibt, der Roman von Mareike Fallwickel in der Regie von Jorinde Dröse.
Ich glaube, das Grundgefühl zwischen Frauen, das ist Liebe.
Dieses Stück, was damit anfängt, dass die Hauptfigur, die Mutter, aufsteht und aus dem Fenster springt, kommt irgendwo an den Punkt, wo in diesem Nachleben der Hauptfigur ihre beste Freundin, die sich dann um die Kinder kümmert, und ihr Witwer, der sich darum kümmert, irgendwie klarzukommen, an so einen Punkt kommt, wo diese beste Freundin sagt, jetzt kümmerst du dich mal und du bist eigentlich dran und ich bin doch eigentlich gar nicht in Charge. Und in diesen wenigen Sätzen ist diese ganze Last von Fürsorgearbeit, die man immer und immer wieder auch als weiblich gelesene Person übernimmt, für andere da so klar. Und dieser Wutausbruch war so groß, dass auf einmal wie so ein Tumult im Publikum angefangen hat. Und es gab so ein Bravo, ja, genau so, gib's ihm. Und das ist mir echt schon lang nicht mehr im Theater passiert. Und das ist das Tolle an diesen mutigen Entscheidungen von diesen tollen Frauen, die gerade so super Sachen auf die Bühne bringen, diesen Funken vom Theater wieder anzufachen. Das ist meine geniale Stelle.
Die Bühnenbildnerin Theresa Monfaret über Die Wut, die bleibt. Eine Inszenierung von Jorinde Dröse und Theresa Monfarets geniale Stelle. Das war's von Rang 1. Alles aus der heutigen Sendung finden Sie wie immer auch online unter deutschlandfunkkultur.de.